BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen Pakete, die Sie nicht bestellt haben. Oder in Ihrem Briefkasten liegt auf einmal ein Inkassoschreiben. Oder Ihr Konto wird belastet, ohne dass Sie selbst irgendetwas bestellt oder ein Abo abgeschlossen hätten oder irgendwas in der Art. Dann hat jemand Ihre Identität geklaut. Wie das möglich ist und wie man sich schützen kann, darüber sprechen wir heute mit Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale in Bayern. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Identitätsklau, bevor wir ganz ausführlich erklären, was genau man darunter versteht, wie das passieren kann und was für Schäden dadurch möglich sind, müssen wir mal ganz kurz nur sagen, es ist schon langsam ein bisschen verrückt, oder? Dass so ein Thema so eine Fahrt aufgenommen hat. Das war vor mehreren Jahren noch nicht so in aller Munde, wie es jetzt ist.
Ja, das ist richtig. Man muss schon sagen, dass sich das immer mehr verstärkt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man auch immer mehr digitale Dienste nutzt und immer mehr im Internet sich bewegt. Also insofern ist das ein Thema, das nicht zu verachten ist und mit dem man sich auseinandersetzen sollte.
Und das tun wir jetzt in unserer Sendung. Welche Gefahren birgt dieser Identitätsdiebstahl? Welche Methoden nutzen die Täter? Kann man Anzeichen dafür erkennen? Und was vor allem kann man tun, um sich zu schützen und im Ernstfall richtig zu reagieren? Unser Thema heute in Habe die Ehre, Identitätsdiebstahl. Und Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale in Bayern erklärt uns jetzt erst einmal, was versteht man denn bitte darunter, Frau Halm? Was ist denn das Identitätsdiebstahl?
Also das bedeutet, dass wirklich die eigenen Daten, wie beispielsweise der Name oder die Adresse, Kontodaten, Zugangsdaten, Passwörter etc. von Dritten, von Kriminellen, muss man ganz klar sagen, missbräuchlich genutzt werden. Und das setzen die natürlich ein, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen, Betrug zu begehen oder eben die Betroffenen auch wirklich zu schädigen. Also es hat wirklich dramatische Auswirkungen für die Betroffenen, weil man natürlich eindringt in eine Privatsphäre dadurch.
Das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Einbruch, gell? Man fühlt sich wahrscheinlich schutzlos und nackt. Auf einmal passieren Dinge in meinem Namen, die ich quasi erstmal nicht verhindern kann.
Genau, das ist wie ein Einbruch. Das ist ein Einbruch. Das ist ein Einbruch,
ist ein Einbruch
in die digitale, in die digitale Privatsphäre. Und man hat natürlich dieses diffuse Gefühl, dass man nicht weiß, was ist denn alles in meinem Namen gemacht worden? Wo sind welche Bestellungen getätigt worden? Was ist gesagt worden? Und das ist natürlich ein äußerst unangenehmes Gefühl.
Und man hat immer das Ziel vor Augen, dass man es natürlich so auf gar keinen Fall haben will, aber wie man das möglichst von sich fernhalten kann. Darüber sprechen wir jetzt ein bisschen später. Jetzt möchte ich erstmal gern von Ihnen wissen, warum das heutzutage eben so ein großes Problem geworden ist.
Ich habe es vorhin schon ganz kurz angedeutet, man ist natürlich immer digitaler unterwegs. Also das heißt, man hat alle möglichen Online-Dienste, die man nutzt. Man hat alle möglichen Lebensbereiche, die digital funktionieren. Alles läuft über irgendeine App im Smartphone. Also da sind natürlich sehr, sehr viele persönliche Daten im Umlauf an zentraler Stelle. Und wir haben auf der anderen Seite eine immer größere Cyberkriminalität, wie man so schön sagt, die mit Bausätzen arbeiten kann und relativ einfach solche Sachen durchführen kann. Und am Schluss kommt es dann eben dazu, dass natürlich ein hoher finanzieller Aspekt halt Kriminelle auch antreibt, vermehrt dann auch solche Identitätsdiebstähle durchzuführen.
Ja, spielt da das Thema KI auch mit rein, dass eben jetzt vieles einfacher ist, leichter ist, dass das die Mails, die uns erreichen und dann eben das Logo unserer Bank zum Beispiel tragen, dass da einfach, dass es so schwer geworden ist, da richtig auch die Fälschungen oft zu erkennen.
Ja, natürlich ist KI da auch jetzt ein treibender Faktor, der das Ganze nochmal verschärft und beschleunigt. Es geht ja auch wirklich in diese Richtung, das haben Sie ja jetzt angedeutet, was kann ich noch glauben? Also ich kann ja dem, was ich sehe, nicht mehr ganz vertrauen, aber auch dem, was ich höre, nicht mehr ganz vertrauen. Mhm. Also das geht ja dann wirklich in Richtung mit Fake dann an Daten herankommen. Also das ist auch sicherlich nochmal ein Faktor, der das Ganze nochmal schärfer werden lässt.
Ja, das ist ja auch die große Befürchtung der Ermittler bei der Polizei, dass einfach durch KI die Stimmen benutzt werden können von Angehörigen tatsächlich, dass man also wirklich dann der Großvater oder die Großmutter vermeintlich das Enkelkind hört, weil die das eventuell rausgeholt haben aus einer Sprachnachricht, die der oder die mal hinterlassen hat bei WhatsApp oder Messenger-Diensten. Und Ich glaube, das können wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, was da alles auf uns zukommen könnte. Man beruhigt einen nicht unbedingt, muss ich ganz offen sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht.
Ja, das ist natürlich wirklich erschreckend. Und wenn man sich solche Szenarien dann ausmalt und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann klingt das natürlich alles ganz, ganz schrecklich. Aber wir werden ja auch später darüber sprechen, wie man sich schützen kann. Also insofern, man hat ja auch ein bisschen was in der Hand.
Welche Daten sind denn besonders gefährdet? Also was greifen die Betrüger ab? Was sind das für Daten, die wollen oder haben oder auch an die sie kommen von uns?
Also das kennt man ja, der Name, Adresse und Geburtsdatum, das war ja schon früher so, als es dann irgendwelche Gewinnspiele gab, wo man dann diese Daten preisgegeben hat. Also das waren ja schon Daten aus der analogen Welt, die gerne abgegriffen worden sind. Aber natürlich von besonderem Interesse sind alle Kontodaten, Kreditkartendaten, weil es da ja natürlich dann möglich ist, den Zugang zu diesen Konten zu erlangen. Aber auch Passwörter ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Wir hören es ja immer wieder von irgendwelchen Datenlecks, bei denen halt vor allen Dingen auch Passwörter abgegriffen werden. Also so Anmeldedaten, Login-Daten. Und ganz besonders sensibel sind natürlich auch Ausweisdaten, weil man da natürlich dann die Identität so zu 100% dann widerspiegeln kann. Oder auch Steuerinformationen. Und ja, die klassische Telefonnummer. Und was jetzt neu dazu kommt, ist natürlich mit Fotos, was halt im, was heißt neu, aber so seit der digitalen Zeit, Fotos, aber auch biometrische Daten, weil man viele haben ja mit Face-ID oder dem Fingerabdruck haben sie ja dann natürlich auch die Möglichkeit, sich einzuloggen. Also auch diese Daten gibt man Preis und die sind dann natürlich auch abgreifbar.
Ja, also ich muss sagen, ich bin immer gar nicht glücklich, wenn man sich in einer Hotelrezeption vorstellt und die wollen natürlich erst einmal die Passdokumente haben, das brauchen die auch, die müssen ja Buch führen und anmelden und Kurtaxe oder Tourismusabgaben dafür zahlen. Mittlerweile wollen das viele auch als Foto oder sagen, gib doch mal her, ich fotografiere schnell ab oder so, kannst du mir ein Foto schicken und dann stelle ich das einfach schnell ein. Da denke ich mir immer, finde ich gar nicht gut. Wie sehen Sie das?
Ja, verstehe ich auch. Also geht mir auch ähnlich, muss ich ehrlich gestehen. Dieser Automatismus, alles digital zu haben, bei dem man dann denkt, okay, da ist dann ja auch wieder ein Dienst dazwischen. Da muss man ja dann wieder irgendwas im Smartphone dann hinterlegen. Und das heißt, dass man dann wieder noch mehr Daten irgendwo dann abgelegt hat, die dann wieder greifbarer sind. Wenn ich das einfach analog dort hinterlege, dann sind das auch wirklich nur diese Daten. Hier kommt ja spätestens die Telefonnummer dann auch noch dazu, die man dann ja vielleicht gar nicht hätte preisgeben wollen. Also insofern ist das natürlich bequem einerseits, aber es steckt auch immer dahinter, dass man halt mehr von sich preisgibt.
Ja, also Sie haben gerade gesagt, Name, Adresse, Geburtsdatum, Bank, Kreditkarten, Passwörter. Aber so weit muss es gar nicht gehen. Es reichen ja offenbar auch schon mein Name und meine Adresse, und an die kommt nun wirklich jeder ran, der es wissen will, für einen Betrug aus, gell?
Ja, das ist richtig. Also das ist wirklich auch im Zweifelsfall möglich, dass man dann eben auf diesen Namen mit dieser Adresse dann Bestellungen tätigt. Also das heißt, die Rechnung geht dann an diese Adresse, die Lieferung wiederum geht dann an eine andere Adresse. Auch das ist schon möglich. Und wenn man dann noch das Passwort hat und in irgendwelchen Accounts das durchführen kann, dann ist der Identitätsdiebstahl ganz einfach.
Wir reden gleich über typische Formen des Identitätsmissbrauchs. Bis hierhin, vielen Dank. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Inkasso-Schreiben in Ihrem Briefkasten. Da sagt jemand, Sie haben das und das nicht bezahlt und Sie sind sich überhaupt keiner Schuld bewusst, weil das, was es geht, haben Sie nicht bestellt und nicht bekommen. Jemand hat in Ihrem Namen Geld ausgegeben und dann wird's richtig schwer. Wir haben vorhin schon gesagt, es reicht eigentlich schon der Name und Adresse für so einen Betrug, aber natürlich sind die Kriminellen, die da aktiv werden, auch hinter ihren Bank- oder Kreditkarten her, hinter den Passwörtern und Login-Daten, hinter sensiblen Daten eben. Und wir wollen jetzt mal von Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale wissen, was sind denn so typische Formen des Identitätsmissbrauchs? Was kommt besonders häufig vor? Was erleben Sie da?
Ja, also wir haben unterschiedlichste Sachverhalte, mit denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher an uns wenden. Das ist, wie schon erwähnt wurde, die unberechtigte Online-Bestellung, also dass dann wirklich Waren gekauft werden im Namen des Betroffenen und dann an andere Adressen geschickt werden. Das kriegt man erstmal nicht mit, sondern erstmal, wenn eine Mahnung oder sogar ein Inkassoschreiben kommt und man dann denkt, was ist denn jetzt passiert? Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Abos, beispielsweise für Streaming-Dienste oder auch Dating-Portale oder E-Mail-Konten dann verwendet werden und man das auch nicht mitbekommt. Das können kostenpflichtige Angebote sein, aber auch kostenfreie, aber nichtsdestotrotz agiert dann jemand im eigenen Namen dann mit diesen Daten. Wir haben auch schon erlebt, dass es dann Handyverträge, also Mobilfunkverträge dann im fremden Namen abgeschlossen worden sind und dass man dann halt eben monatlich dann irgendwelche geringeren Beträge abgebucht bekommt und das vielleicht auch erstmal gar nicht mitbekommt. Kundenkonten wie Payback oder Online-Marktplätze oder halt eben auch Abbuchungen über Drittleistungen über die Handyrechnung. Also die Möglichkeiten sind vielfältig und die Kriminellen sind, ich muss es leider so sagen, kreativ, wie man diese Daten einsetzen kann.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben vor gar nicht langer Zeit, das war kurz vor Weihnachten mal hier bei BR Heimat, über den Fall einer Betroffenen berichtet. Eine junge Frau, die sich eigentlich in der virtuellen Welt, im Internet gut auskennt und die ist eben auch Opfer von so einem Identitätsklau geworden und hat sich dann aber entschlossen, das wirklich öffentlich zu machen und auch darüber zu erzählen, um andere zu warnen. Und bei der war es zum Beispiel so, da hat immer mal wieder jemand vor der Tür gestanden und wollte entweder was abholen, was sie ja angeblich im Netz verkauft hatte an ihn, oder sie haben gesagt, du hast doch bei mir was gekauft, warum holst du das nicht, warum kommst du nicht? Also es war auch ganz verrückte Situation, es war sehr belastend für sie.
Das glaube ich, weil man ja dann auch wirklich, wirklich jedes Mal Angst hat, wenn es an der Tür klingelt, dass jetzt wieder diese Situation entsteht, bei der man dieses diffuse Gefühl hat, was ist denn da passiert? Wer handelt möglicherweise in meinem Namen? Und man kann es sich greifen und deswegen hat man ja auch das Gefühl, nichts dagegen unternehmen zu können und sich dem so ausgeliefert zu fühlen. Und das ist dann natürlich sehr gut, wenn das dann halt auch öffentlich gemacht wird, weil das kann jeden treffen. Das ist jetzt kein Thema nur für Menschen, die jetzt vielleicht digital nicht ganz so versiert sind. Das kann wirklich jedem passieren. Diese Daten werden einfach abgegriffen und das ist von jung bis alt, es kann da jeder betroffen sein.
Ich fand es auch ganz gut, dass sie wirklich mit dieser Emotion sehr offen umgegangen ist. Sie hat gesagt, sie hat es eine Zeit lang unterm Deckel gehalten, weil sie sich so furchtbar geschämt hat. Wie gesagt, das war wirklich eine junge, beruflich erfolgreiche Frau und die hat gesagt, ich dachte einfach, was sagen meine Bekannten, meine Freunde, meine Familie dazu? Und die sagen, was hast du denn da gemacht? Wie kann dir denn das passieren? Aber dann war der Druck eben dann doch so groß, dass sie sich dann doch an die Öffentlichkeit oder an die Polizei, an die Ermittlungsbehörden, Verbraucherzentrale etc. gewandt hat. Werden wir auch noch thematisieren, gell? Dieses Thema falsche Scham.
Auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Faktor, der leider nicht wirklich gut ist. Und da sollten alle über ihren Schatten springen, weil, wie gesagt, das kann jeden betreffen. Und da hat man nichts falsch gemacht, sondern es sind Kriminelle am Werk.
Welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei diesem Identitätsdiebstahl?
Also soziale Netzwerke sind natürlich ein Freudenfest für diejenigen, die halt an Daten rankommen wollen, muss man leider so sagen. Also zum einen natürlich, wenn Profile gehackt werden. Wir hören es ja auch immer wieder von den Datenlecks. Da sind natürlich wahnsinnig viele Informationen von persönlichen Daten über Abwesenheiten, über Kontakte. Und dann kann man beispielsweise auch, wenn man einen Account gehackt hat, möglicherweise im Namen diesen Accounts dann halt nochmal von anderen Freunden vermeintlichen, so als Fake, dann nochmal versuchen, an weitere Daten zu kommen. Das ist so dieses, ich trete auf, dieses Social Engineering, ich trete auf im Namen eines anderen und vermittle dann halt, dass das ein Freund ist und versuche dann nochmal weitere Daten herauszufinden. Natürlich ein ganz großer Fehler ist es immer, Codes und Pins und Passwörter dann halt im Namen des Vertrauens. Ne, geh mal über meinen Account da rein und schau mal. Aber was man auch nicht vernachlässigen darf, ist der eigene Umgang mit den Fotos beispielsweise. Also ich will jetzt gar nicht dieses Thema, um Gottes Willen, man soll nichts öffentlich stellen, aber man sollte halt genau aufpassen, was man öffentlich stellt. Also dass nicht irgendwie die Passwortliste dann im Hintergrund auf dem Foto zu sehen ist oder beispielsweise anhand eines Flugtickets können Betrüger sehr viele Informationen rausziehen und bis zur Kreditkartennummer. Und insofern sollte man dann zumindest die wesentlichen Informationen abdecken, abgesehen davon, dass natürlich auch jeder Einbrecher weiß, dass man dann in der Zeit möglicherweise auch gar nicht da ist.
Aber ich Und dabei aber ist es ja sehr beliebt, hinaus. Gell? So ein Flug so nach dem Motto, hallo, schaut mal, wir fliegen gerade dahin, juhu und so. Ja, ja, verstehe.
Mhm. Ja, ja. Also diese Nummern auf dem Flugticket geben Betrügern sehr viele Informationen, dass sie dann am Schluss wirklich dann halt in diese Accounts reinkommen und über diese Accounts dann halt an die Kreditkarten zahlen. Und insofern ist das natürlich keine gute Idee, diese Informationen preiszugeben. Da hat man es ein bisschen in der Hand.
Ja, diese Warnungen, die Sie gerade aussprechen, das Thema, über das wir gerade reden, das ist ja etwas, was trotzdem, auch wenn es eher an Fahrt aufgenommen hat und sehr geschickt mittlerweile alles gemacht wird, trotzdem nicht ganz neu. Also ich glaube, die Verbraucherzentralen warnen seit Jahren ja vor Sachen, die im Netz passieren können, vor, passt auf, was ihr reinstellt, passt auf eure Daten auf, überlegt euch eure Passwörter ab und zu ändern. Sind Sie manchmal überrascht, wie, ja, gutgläubig, sage ich mal, oder naiv auch in vielerlei Hinsicht, manche doch immer noch unterwegs sind? Vielleicht kann man auch einfach unüberlegt dazu sagen, das ist das freundlichere Wort.
Ja, also eigentlich nicht. Also ich glaube, unterbewusst weiß man schon irgendwie, dass es eine gewisse Gefahr mit sich bringt in der digitalen Welt. Aber das ist so menschlich, dass halt das Bequeme dann doch überwiegt und dass man dann, solange man selber nie betroffen war, auch die Gefahr gar nicht so realisiert. Die ist so eine abstrakte Geschichte im Hintergrund. Und das ist dann, man ist halt flüchtig, würde ich halt sagen. Also man reagiert halt relativ schnell, man klickt halt relativ schnell. Also ich habe beispielsweise gestern über WhatsApp eine Abfrage gekriegt, dass ich eine Buchung für ein Hotel bestätigen soll. Wenn man dann halt zwischen Tür und Angel mal halt irgendwie gar nicht darauf bewusst reagiert, hat man ganz schnell da drauf geklickt. Also es geht so schnell und es ist so allgegenwärtig. Deswegen glaube ich, dass es halt, ich würde natürlich sagen, man kann bewusster damit umgehen und mal mehr auch mal innehalten und drüber nachdenken, aber es kann auch so schnell passieren, dass man da reinfällt, weil man halt einfach gerade mal flüchtig war und mit seinen Gedanken woanders war. Und das halte ich für menschlich.
Ja, das ist menschlich. Darf ich fragen, haben Sie die Buchung bestätigt oder haben Sie gedacht, das schaue ich mir aber nachher erstmal in aller Ruhe an, wer mir da schreibt?
Ich hätte es nicht erzählt, wenn ich darauf geachtet hätte. Nein, ich habe innegehalten, weil mir der Absender dann merkwürdig vorkam und weil ich mir angewöhnt habe, nicht außerhalb von Systemen zu antworten.
Ah, erklären Sie uns das nochmal ein bisschen genauer, was Sie damit meinen?
Also es ist zum Beispiel so, ich möchte jetzt keine Anbieter nennen, aber es gibt ja Anbieter, in denen man halt in diesem System dann Buchungen
tätigt. Also in der App zum Beispiel,
oder? In der App, genau, des Anbieters. Und wenn man außerhalb dieser Apps auf einem anderen Weg dann Nachrichten erhält, dann antworte ich immer nur innerhalb der App, um mich da ein bisschen zu schützen, weil das ist dann für mich immer schon mal verdächtig, wenn ich dann halt auf einmal eine Nachricht in einem Messenger-Dienst bekomme, obwohl ich ja eigentlich die Kommunikation über die App führen sollte. Und insofern werde ich da schon immer aufmerksam. Das sind so Dinge, die kann man sich so ein bisschen angewöhnen, dass man sich da konditioniert.
Ja, oder wenn einem was, ich glaube, der Bauch ist ein guter Ratgeber, weil manchmal denkt man ja, also du siehst was oder liest was und denkst dir, komisch. Und wenn du die Reaktion hast, dann glaube ich, muss man erst einmal stoppen, weil man könnte eine Antwort auch in 2-3 Stunden später wegschicken. Dann kann man vielleicht erst einmal nochmal drüber nachdenken, wer ist das, wer schreibt mich an, was will der von mir, kann das überhaupt sein? Und das ist so, oft ist so ein Bauchgefühl ja manchmal schon da.
Absolut. Also das ist richtig. Und da ist wirklich die Abwägung nicht, ich will schnell das weghaben, sondern sich da anzugewöhnen, kurz innezuhalten und wie Sie sagen, mal 2-3 Stunden später, es muss ja nicht immer alles sofort erledigt werden, da passiert ja nichts, dass man da halt kurz nochmal diesem Bauchgefühl folgt und mal nochmal nachschaut. Und da kann man sich, glaube ich, schon auch gut schützen damit.
Ja, ja. Also ich muss sagen, selber auch aus eigener Erfahrung, man merkt schon, dass man einfach da auch gut manipulierbar ist. Also gerade wenn du an irgendwas Interesse hast, sagen wir mal einen Pulli und der ist jetzt reduziert und du denkst, wäre doch noch ganz nett. Und wenn dann dahinter auftaucht, nur noch einmal da, dann macht es was mit einem. Das muss man einfach mal zugeben, gell? Diese manipulativen Algorithmen, die funktionieren schon ganz gut.
Absolut, sie sind ja auf den Menschen ausgerichtet und man hat ja auch genau das menschliche Verhalten halt sehr gut durchforstet und ergründet und genau diese Schwächen, sage ich jetzt mal, wobei ich das gar nicht so wert oder negativ formulieren möchte, aber diese Schwächen werden natürlich ausgenutzt. Und genau darauf wird ja ausgespielt, die Manipulation, dass man dann halt darauf reinfällt. Aber das ist halt das, was ich meine mit menschlich. Da darf man vielleicht auch nicht zu streng mit sich selber sein, sondern eher daran arbeiten, sich selber so Mechanismen anzueignen, um sich davor zu schützen, zu schnell zu falsche Klicks zu machen.
Konkrete Schäden durch Identitätsklau. Liebe Frau Halm, was kann denn da für Betroffene alles aufgelistet werden? Also was für Schäden können mir entstehen, wenn Kriminelle meine Identität geklaut haben und mit meinen Daten Sachen bestellen oder Verträge abschließen?
Also als allererstes natürlich der finanzielle Verlust. Also das heißt, Konten können in Anspruch genommen werden oder halt durch die Bestellungen können Rechnungen auf mich zukommen. Also das heißt, da habe ich natürlich schon meinen großen Faktor, den ich erstmal nicht mitbekomme, sondern erst, wenn dann das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Was dem folgt und was natürlich auch noch viel dramatischer werden kann, ist dann das Inkasso-Verfahren. Also das heißt, dass ich in einen Gerichtsprozess dann halt eingebunden werde, das halt Mahnverfahren kommen. Also das heißt, viele Inkasso-Unternehmen schicken mir dann viele Briefe, was natürlich auch nervlich wirklich belastend werden kann, weil man ja auch gar nicht weiß, woher das kommt und dann viel Aufwand betreiben muss, um herauszufinden, was dahinter steckt. Damit zusammenhängend können natürlich auch negative Schufa-Einträge, also bei Auskunft heim, entstehen. Also das heißt, dass dann die Inkasso-Unternehmen oder die Gläubiger, denen man ja erstmal nicht gezahlt hat, weil man ja eigentlich auch nichts bestellt hat oder gebucht hat, können dann natürlich, wenn man dem Ganzen nicht widerspricht und nicht rechtzeitig reagiert, Schufa-Einträge durchführen, was wiederum weitere negative Folgen hat, weil man dann beispielsweise
weil man den Kredit nicht kriegt zum Beispiel oder ähnliches.
Genau. Also das heißt, hier hat man natürlich dann halt so einen ganzen Negativprozess, der dann entsteht, der dann immer weitergeht, wenn man nicht rechtzeitig reagiert. Ganz besonders dramatisch kann es natürlich werden, wenn man dann halt in den Verdacht gerät, dass man Geldwäsche betrieben hat. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, weil es dann strafrechtliche Konsequenzen hätte. Und was wirklich nicht zu unterschätzen ist, ist der emotionale Stress, also wirklich dieser Vertrauensverlust, der entsteht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das wie ein Einbruch ist und genauso fühlt es sich dann eben auch an. Das ist das, was uns die Menschen dann auch immer wieder berichten und dass man dann halt wirklich sehr lange damit zu tun hat, hier wieder Vertrauen aufzubauen und diese emotionale Belastung auch wieder loszuwerden. Also das ist jetzt natürlich alles, klingt sehr, sehr schlimm. Im konkreten Fall ist
ja, aber es ist schon auch schlimm. Also ich finde, dem kann man da wenig hinzufügen. Erklären Sie das mit dem Geldwäscheverdacht nochmal ein bisschen genauer. Wieso liegt dann der Verdacht nahe, dass ich da irgendwas falsch mache?
Ja, das können natürlich dann halt auch bestimmte Beträge sein, die dann überschritten werden, bei denen dann Meldepflichten entstehen. Und wenn das alles nicht passiert, dann besteht dann immer so der Verdacht, dass man hier dann versucht, dann Geldwäsche zu betreiben. Das heißt, ich habe vielleicht auch irgendjemanden, der in meinem Namen irgendeinen Job betreibt und dann hohe Geldforderungen von einer Bank zur anderen transferiert. Und das kann dann einfach zu Auffälligkeiten führen, dass dann halt die Polizei dann da möglicherweise Verdächtiges vermutet.
Und die Banken sind ja angehalten, sowas zu melden, den Staatsanwaltschaften.
Genau, das ist richtig.
So ist im Übrigen, vor Weihnachten hatten wir ja diesen Fall in Kempten, wo also Mitarbeiter bei der Verkehrsüberwachung Geld zurückgestellt haben, seit Jahren offenbar, von 1 Million Euro war da die Rede. Die haben einfach die Parkautomaten, also alles, was da so an Münzgeld zusammenkam, haben sie also konsequent jahrzehntelang gefälscht und gesagt, da war weniger drin. Und es ist deswegen aufgeflogen, weil die Bank gemeldet hat, Mensch, wir haben da einen Mann oder ich glaube, es war ein Ehepaar in dem Fall sogar, die haben immer wieder, zahlen die in regelmäßigen Abständen relativ hohe Summen ein. Und dann hat die Bank ihrer Pflicht Genüge getan und hat es an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Die haben die Überprüfungen angefangen und dann kam das eben ans Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist nicht alles... hat schon seine Begründung, warum das System dann so funktioniert, ne?
Ja, einige Regeln sind durchaus sinnvoll, muss man ganz ehrlich sagen. In dem Fall hat es sich ja wirklich ausbezahlt. Aber genau das kann passieren. Dieses Ehepaar kann auch völlig unschuldig gewesen sein,
Genau,
weil
natürlich.
irgendjemand in ihrem Namen das gemacht hat. Und damit man dann die eigene Identität verschleiert. Und auf einmal hat man dann halt solche Verfahren an der Backe und muss darauf erstmal reagieren und den ganzen Prozess wieder versuchen, rückgängig zu machen.
War in dem Fall natürlich jetzt nicht der Fall. Da waren sie schon die Schlimmen, die zwei. Warum merken Betroffene diesen Betrug eigentlich oft recht spät?
Also weil man natürlich erstmal überhaupt gar nicht merkt, dass die Identität geklaut worden ist. Das ist ja schon mal das Erste, bei dem man dann halt schon gar nicht reagieren kann, weil es einem nicht auffällt. Also wenn das Passwort geknackt wird, wenn irgendwo ein Datenleck entsteht, das sind ja alles Dinge, die im Hintergrund passieren, die einem überhaupt nicht auffallen. Und dann ist es ja so, dass diese Rechnungen, wenn jetzt beispielsweise im Namen des Betroffenen bestellt wird, diese Rechnungen gehen ja an den Täter. Also das heißt, die erhält man ja auch nicht. Es wird ja dann halt sozusagen nur der Gläubiger, also der, bei dem man bestellt hat, hat diese Forderung, schickt alles an den Täter, weil er das ja umleiten kann. Und dann bemerkt man gar nicht, dass halt diese Bestellungen getätigt worden sind und dass offene Rechnungen da sind. Und dass Abbuchungen gegebenenfalls erfolgen, das passiert dann auch viel später. Manchmal sind die Beträge auch gar nicht so hoch, dass sie einem auffallen. Ne? Dann hat man vielleicht das Konto nicht ganz so im Blick. Ne? Dann denkt man sich, ah, da habe ich was bestellt. Das ist wieder dieser flüchtige Moment, dass man das nicht genau kontrolliert. Und dann läuft ja die Kommunikation insgesamt dann ja auch über eine fremde E-Mail-Adresse. Also auch da, dass man sagt, ich kriege ja die Bestellbestätigung ja auf mein E-Mail-Konto, passiert dann auch nicht. Und insofern ist dieser ganze Prozess über die Bestellung und über Rechnungslegung und Abbuchung läuft erstmal an mir vorbei. Und erst wenn das Inkassounternehmen sich meldet oder halt ein Mahnbescheid sogar kommt, fällt einem auf, da stimmt was nicht, weil spätestens dann wird man ja wirklich aktiv oder sollte man zumindest aktiv werden, um dann zu gucken, was steckt denn da dahinter.
Und das zieht sich dann schon eine ganze Weile auch hin, ne? Bis so ein Inkasso-Bescheid dann mal kommt. Also da gehen schon einige Wochen ins Land.
Ja, das ist ja auch das, was, glaube ich, für viele Menschen dann ja auch ganz besonders schlimm ist, dass sie dann erst merken, dass das ja über teilweise schon Monate ging. Und insofern, dass vielleicht auch nicht nur dieser eine Fall ist, der jetzt als erster aufgefallen ist, sondern dieses ungute Gefühl, dass das ja noch viel mehr Sachen sein können, die dann halt aufploppen und noch viel mehr eventuell passiert ist. Und dass man das erstmal auch noch rausfinden muss, wo ist man dann überall schon betroffen und wo wurde die Identität überall schon verwendet. Und das ist natürlich das Ungute, dass es halt über Monate gehen kann.
Die spannende Frage ist natürlich, wie gelangen die Täter an die Daten? Also was sind so die häufigsten Methoden, mit denen sie auch schon konfrontiert worden sind?
Also der Klassiker, und das ist halt auch wirklich das, wo wir immer sagen, bitte achte drauf, ist das Passwort. Also unsichere Passwörter, in allen Accounts die gleichen Passwörter, das ist natürlich eine absolute Einladung für die Kriminellen, denn ein einfaches Passwort ist sehr schnell geknackt. Und leider erleben wir immer wieder, dass halt nach wie vor gerne das einfache Passwort, das Geburtsdatum 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder solche leicht zu merkenden Passwörter verwendet werden. Alles, was man selber sich leicht merken kann, ist eben auch einfach leicht zu knacken. Das muss einem bewusst sein. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch für alle Dienste das gleiche Passwort verwendet, dann hat derjenige, der einmal das Passwort in die Hände bekommen hat, die Möglichkeit, sich in alle Accounts einzuloggen. Und das hat natürlich dann die Folge, dass diese Konten oder dieses Konto zumindest gehackt ist. Und wenn man dann auch noch Zugriff auf die E-Mail bekommt, das ist ja das Sensibelste, weil da kommen ja alle Daten zusammen, dann hat man natürlich dann halt freie Hand, dann im Namen des Betroffenen zu agieren. Ein anderer Punkt ist, ich würde nur ein paar nennen, weil das ja natürlich sehr viele sind. Ein anderer Punkt ist die Phishing-Geschichten über E-Mails, über Briefe, über WhatsApp, über QR-Codes. Also wir haben jetzt unterschiedlichste Wege, wo dann halt versucht wird, eben über Phishing an die Bankdaten, an die Krankenkassendaten, an die Paketdienstdaten zu kommen. Also das heißt, hier wird dann was angeklickt, was dann dazu führt, dass Schadsoftware dann möglicherweise eingerichtet wird und dann mit Hilfe dieser Schadsoftware dann an die Daten gelangt wird. Also sei es, dass dann halt nachvollzogen werden kann, was geklickt wird und wie dann das Passwort ist. Also
Und
insofern ist
meistens
das
ist ja
auch ein
auch immer die
sensibler Punkt.
Aufforderung dabei, ganz schnell handeln, gell? Sie müssen ganz schnell handeln, sonst passiert das und das oder was auch immer. Aber es passiert was ganz Schlimmes, wenn Sie jetzt nicht sofort reagieren. Das ist ja auch immer gern damit verbunden bei diesen Phishing-Mails.
Das ist richtig und das ist auf jeden Fall immer eigentlich ein Indiz dafür, dass man reagieren sollte, diesen Moment dann wieder haben sollte, dieses Bauchgefühl wieder haben sollte. Im Moment, da kann ja was nicht stimmen. Das kann nie so schnell gehen. Und insofern alle Links, also das kann man sich wirklich angewöhnen. Alles, was man so anklicken soll, auf E-Mails, in WhatsApp etc., einfach nicht anklicken. Wenn es wirklich was Ernstes wird, dann kommt schon noch ein Brief hinterher.
Ganz genau. Lassen Sie uns das doch nach den Nachrichten noch etwas genauer vertiefen, weil das ist ja ganz wichtig, ein zentraler Punkt jetzt bei unserem Gespräch heute, diese Frage, wie kommen die an unsere Daten? Das müssen wir ganz ausführlich behandeln, damit wir da einfach sensibilisieren und sagen, was nötig ist. Bis hierhin vielen Dank, liebe Frau Halm.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich, falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Heute ist Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern bei uns zu Gast und wir sprechen heute über Identitätsdiebstahl. Welche Methoden Täter nutzen, um sozusagen an unser Geld zu kommen, wenn sie in unserem Auftrag zum Beispiel einen Kredit abschließen, Waren bestellen, ein Abo bei einem Streamingdienst machen und wie man Anzeichen frühzeitig erkennt und vor allem, was man dann tun kann, um sich zu schützen und im Ernstfall richtig zu reagieren. Wie kommen eigentlich die Täter an unsere Daten? Wir haben vor 11 schon gehört, unsichere Passwörter sind ein großes Problem, wenn man natürlich für alles, was man so tut, das gleiche Passwort nutzt und dann wird ein Konto gehackt und dann hat man automatisch Zugriff auf die anderen. Oder Phishing-E-Mails zum Beispiel, dass ein Brief aussieht, als käme er von der Bank oder von der Krankenkasse oder einem Paketdienst und da steht, handeln Sie bitte, bestätigen Sie das Konto oder geben Sie die Lieferung frei, klick da und da drauf. Und dann ist man auch schon auf einer Betrügerseite gelandet. Aber liebe Frau Halm, Telefonanrufe von angeblichen Mitarbeitern, die gehören natürlich auch dazu, gell?
Ja, das ist richtig. Also auch hier wird natürlich versucht, über das Telefon dann die Daten zu erlangen. Also das heißt, da rufen Betrüger dann beispielsweise als Bank, Versicherungs- oder vielleicht auch sogar als Behördenmitarbeiter an, erzählen irgendwelche Geschichten von beispielsweise sogar Datenlecks und dass man hier was verifizieren muss und das dient alles der Sicherheit. Diese Anrufer sind auch sehr kompetent. Also sie sind sehr gut geschult und dadurch natürlich auch vertrauensaufbauend. Und am Schluss kann es dann eben passieren, dass man wirklich so die Kontonummer oder die PIN oder eine TAN sogar preisgibt, Geburtsdatum, Adresse etc. Wir haben auch noch andere Sachverhalte.
Wie könnte ich denn, Entschuldigung, richtig reagieren, wenn jemand sagt, so, ich bin jetzt von der Bank und ich klinge eben kompetent und gut, ich bin wirklich ein bisschen verunsichert. Was wäre mein richtiges Verhalten in dem Fall? Ich will natürlich, dass alles gut weiterläuft für mich, dass ich da keinen Nachteil habe. Selber anrufen und sagen, leg du mal auf, ich telefoniere mal hinterher oder vorstellig werden persönlich. Was würden Sie da vorschlagen?
Also das wäre natürlich der richtige Weg, einfach aufzulegen letztendlich und dann bei der Bank selber oder bei der Versicherung dann anzurufen und dort mitzuteilen, ich habe gerade einen Anruf erhalten, weil spätestens dann, wenn wirklich, wirklich persönliche Daten abgefragt werden, ist das sicher dann ein Krimineller, weil das werden Banken nicht machen, da sind sie gar nicht befugt dazu. Also insofern, das ist ein völlig klarer Sachverhalt, da darf man sich nicht irritieren lassen, da kann die Geschichte noch so kreativ sein, also wirklich dann halt, wenn man sich unsicher fühlt, dann bei der Bank einfach selber nochmal nachfragen.
Gefälschte SMS, das nennt man dann nicht Phishing, sondern Smishing oder Smishing? Smishing wahrscheinlich, gell?
Smishing, ja, genau.
Smishing.
Das gibt's auch. Das ist das Ähnliche wie Phishing. Das funktioniert dann halt über SMS. Das ist dann einfach nochmal vertrauenswürdiger, weil man dann ja wirklich eigentlich auch selten inzwischen Nachrichten über SMS bekommt und sich dann halt eben denkt, dann muss das ja was Vertrauenswürdiges sein, weil es ja so ein bisschen was Offizielleres dann hat. Da kommen dann häufig dann die Meldungen, dass ein Paket nicht zugestellt werden konnte. Und häufig ist es aber auch wiederum so, dass man ja gerade auch was bestellt hat und sich dann denken, naja, das passt schon und dann wieder dieser flüchtige Moment eintritt, dass man dann halt irgendwelche Dinge bestätigt, wo dann möglicherweise das Paket abgelegt werden darf etc. Solche Sachverhalte werden dann ja abgefragt. Oder dass halt das Konto gesperrt wird, weil es irgendwelche verdächtigen Abbuchungen gäbe. Auch hier nicht darauf vertrauen. Also eine Bank wird sicherlich nicht per SMS dann mitteilen, dass es auffällige Abbuchungen gegeben hätte. Das sind dann einfach wirklich die Legenden, die erzählt werden.
Es kann natürlich sein, dass das Problem gar nicht unbedingt bei mir liegt, sondern dass zum Beispiel ein Unternehmen, ein großer Online-Shop, mit dem ich vielleicht auch schon mehrere Bestellungen ganz gut und erfolgreich abgewickelt habe und immer alles in Ordnung war, dass die gehackt werden. Das kann natürlich auch passieren. Und dann kommen die an die Kundendaten, oder?
Ja, das ist natürlich, sagen wir mal so, fast schon gewöhnt, dass man das immer wieder in den Nachrichten mitbekommt, dass irgendwo ein großes Unternehmen gehackt worden ist. Eigentlich sind die Unternehmen dann ja auch dazu aufgerufen, dann die Betroffenen zu informieren, dass da was passiert ist, weil spätestens dann sollte man doch darüber nachdenken, sein Passwort zu ändern, weil im Zweifelsfall haben ja dann die Kriminellen, die diese Daten gehackt haben, ja nicht nur den Namen und die Anschrift, sondern auch das Passwort, dass ich ja schlimmstenfalls dann auch noch für andere Accounts eingesetzt habe. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich online darüber zu informieren. Also es gibt dann Einrichtungen, es gibt Webseiten, da kann man dann sein Passwort, seine E-Mail-Adresse beispielsweise mal nachfragen, ob diese E-Mail-Adresse oder dieser Anmeldename dann irgendwo auftaucht bei irgendwelchen Datenhacks. Und wenn man da was sieht, dann sollte man wirklich reagieren und das Passwort ändern.
Wie komme ich an solche Seiten ran? Kriege ich die auch bei der Verbraucherzentrale?
Ja, die gibt's bei uns auf den Seiten, auf Informationsseiten. Mhm. Die gibt's auch auf dem Bayerischen Rundfunk auf den Informationsseiten. Mhm. Also da haben Sie dann halt wirklich bei seriösen Anbietern dann die Möglichkeit, dann diese E-Mail, also diese Webseiten dann zu erfahren und sich da mal selber durchzutesten.
Also das heißt, man gibt wirklich seinen Namen oder seine E-Mail-Adresse ein und dann filtert das System alles durch und gibt mir dann wirklich Antworten, sagt: Obacht, bei dem Händler oder hier oder da haben wir dich gefunden oder da solltest du aktiv werden?
Ja, genau. Da wird relativ konkret dann angegeben, welche Daten möglicherweise kompromittiert worden sind, welche Daten dann halt im Umlauf sein könnten, welche Accounts davon betroffen sein könnten. Also das kann man da relativ gut nachvollziehen. Das muss nicht absolut sein, aber es ist zumindest eine gute Orientierung.
Raten Sie denn dazu, sowas, ja, keine Ahnung, einmal im halben Jahr oder zumindest einmal im Jahr wirklich zu machen? Von sich aus aktiv werden und sagen, ich gucke jetzt mal, ich habe jetzt gerade mal eine Stunde Zeit, jetzt schaue ich mal nach.
Also ich rate es vor allen Dingen dann, wenn man Auffälligkeiten hat. Also wenn dann beispielsweise häufiger mal solche SMS kommen oder irgendwelche Phishings kommen oder wenn solche Anrufe kommen. Also wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie vermehrt diese Versuche um sich herum hat, dass man da versucht, diese Daten abzufischen. Also insofern, wenn diese Auffälligkeiten entstehen, sollte man wirklich mal prüfen, ob möglicherweise dann halt auch irgendwas abgefischt worden ist und dann halt entsprechend reagieren. Ja, ohne Anlass sehe ich jetzt nicht unbedingt die Not, kann man natürlich machen, aber spätestens dann, wenn man Verdachtsmomente hat, also so wie ich beispielsweise gestern mit der WhatsApp-Nachricht, die ich bekommen habe, ich habe es gleich nachgeprüft und tatsächlich habe ich entdeckt, dass 2025 im November da halt irgendwie ein Datenleck dazu geführt hat, dass meine Handynummer gefischt worden ist.
Und dann haben Sie wie reagiert?
Ich habe das Passwort bei diesem Account geändert.
Das sollte man halt dann auch machen sofort, genau. Das ist ja schon, gell? Es rückt einem so nahe langsam, dieses Thema, finde ich. Also wenn man sich offen, auch im Bekannten- oder Freundeskreis, Verwandten unterhält, da kriegt man ganz schnell mit, dass das nichts ist, was eben immer nur den anderen passiert, sondern dass man ganz schnell selber betroffen sein kann, der Freund, die Freundin, Bekannte, Familie, Verwandte, dass da ganz viele schon eine Geschichte dazu erzählen können.
Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der gar nicht davon betroffen ist. Das muss wahrscheinlich jemand sein, der wirklich überhaupt nicht digital aktiv ist. Aber ansonsten würde ich mal davon ausgehen, dass die meisten davon betroffen sind, dass zumindest Daten schon in irgendwelche Hände geraten sind, allein über die Datenlecks bei irgendwelchen Unternehmen. Also insofern, ja, man sollte sich damit auseinandersetzen, weil betroffen ist man irgendwie immer.
Ein Thema, das wir vorhin schon ganz kurz angerissen haben, das wir jetzt noch mal ein bisschen genauer, ausführlicher darlegen wollen, ist, wenn man selber Sachen einstellt, ohne groß nachzudenken. Sie haben vorhin das Flugticket angesprochen und gesagt, Mensch, ein Foto vom Flugticket irgendwo in Social Media, in einem Messenger-Dienst, da kann jemand eine Menge rauslesen, wenn er will.
Das ist so. Und vor allen Dingen kann man rauslesen, wer man ist. Also wenn jemand natürlich ein Interesse daran hat, eine Identität zu übernehmen, dann ist natürlich jede Information, die man über diese Person erhält, hilfreich, diese Identität auch wirklich echter darstellen zu lassen. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, was ich vorhin beschrieben habe, dass man über Social Media dann halt einen Fake-Account einrichtet, um da dann in Kontakt mit anderen zu treten. Je mehr ich über die Person weiß und je mehr ich dann halt in den Austausch kommen kann, umso höher ist das Vertrauen, weil das ja so echt wirkt. Also insofern bietet man natürlich auch viele Informationen preis oder gibt sie preis, die dann halt ermöglicht, dass man diese Identität noch echter übernehmen kann. Nicht nur den Namen, sondern wirklich das Verhalten, die Interessen und alle möglichen darüber hinausgehenden Aktivitäten.
Ja, und wenn man also von sich sehr viel preisgibt im sozialen Netzwerk, also zum Beispiel vielleicht das Geburtsdatum ist natürlich so eine Sache oder Haustiername, Urlaub, wann man Urlaub hat, wann man in Urlaub geht, Wohnort, auch da sagen sie, don't do it, machen Sie es nicht.
Ja, das kann ja dazu beitragen, Sie haben ja jetzt das Haustier genannt, das kann ja dazu beitragen, dass man Passwörter errät. Wer nimmt denn dann halt nicht irgendwie Schubsi als Passwort von der Katze oder irgendwie sowas? Oder halt
das Geburtsdatum
Fußballfan
eben.
Und nimmt
ja.
dann, genau, nimmt, oder ist Fußballfan und nimmt dann halt seinen Verein. Also eins der häufigsten Passwörter soll ja Schalke 04 sein, weil ja da Zahlen drin vorkommen. Also das ist dann halt natürlich eine Erleichterung, Passwörter zu erraten, weil halt viele dann doch etwas verwenden, was ihnen nahe ist. Und je mehr man preisgibt, umso leichter wird es, Passwörter zu erraten. Also das klingt verrückt und klingt wie in einem Krimi, aber es ist tatsächlich so.
Wir sprechen gleich über Warnsignale. Danke. Wenn ich also wirklich Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden bin, dann ist es natürlich immer gut, je früher, desto besser reagieren zu können. Wie, liebe Frau Halm, kann ich denn Warnsignale erkennen? Also wo muss ich stutzig werden? Welche Anzeichen könnten darauf hindeuten, dass jemand in meinem Namen Waren bestellt oder Abos abschließt, mein Konto belastet? Was sind so Anzeichen, wo Sie sagen, also wenn das passiert, dann bitte ganz arg Obacht geben.
Ja, also es gibt wirklich ein paar Indizien, die einem zum Handeln anlassen sollten. Also das Alleraufwendigste ist natürlich, dass man Rechnungen erhält für Bestellungen, die man nie getätigt hat. Also das ist natürlich so ein Indiz, dass man sagt, da müsste halt irgendjemand ja für mich diese Bestellung getätigt haben. Also das heißt, da nochmal nachfragen, in sich gehen, hat man da wirklich nichts bestellt und dann reagieren. Es gibt aber natürlich, was ich schon erwähnt hatte, die Mahnung und das Inkassoschreiben für Forderungen, die einfach nicht nachvollziehbar sind, die auf keinen Fall ignorieren, weil man sagt, ich habe ja nichts bestellt, das kann mich ja nicht betreffen, weil es kann ja sein, dass jemand anderer auf dem eigenen Namen bestellt hat. Unerklärliche Kontoabbuchungen sind natürlich auch immer wieder etwas, wo man hellhörig werden sollte. Das sind dann vielleicht auch Kleinstbeträge, die einem erstmal gar nicht so auffallen. Mhm. Aber möglicherweise hat dann jemand ein Abo abgeschlossen, das dann halt über Jahre laufen könnte, wenn man nicht richtig reagiert.
Und dann tun die 7,50 Euro auch weh, genau.
Mhm. Genau. Ne? Das ist dann einmal, beim zweiten Mal denkt man gar nicht mehr drüber nach. Man hat ja inzwischen auch so viele Abos abgeschlossen, dass man da vielleicht auch den Überblick verloren hat. Aber deswegen ist es so wichtig, die Kontoauszüge auch regelmäßig genau zu überprüfen. Dann hatten wir über Passwörter gesprochen. Da kann es natürlich auch sein, dass die Kriminellen das Passwort ändern und sich dann fröhlich in den Accounts vergnügen. Und insofern, wenn das Passwort nicht mehr reagiert, ist das auch ein Indiz. Da ist es gar nicht so unbedingt nur die Lösung, dass man sich dann ein Neues generiert, sondern auch da sollte man eben gucken und darauf achten, ob vielleicht noch weitere Indizien hinzukommen. Was man auch immer wieder erhält, ist dann die Benachrichtigung, dass sich jemand mit einem neuen Gerät in den Account einloggen möchte. Das sind ja so Sicherheitsvorkehrungen von den Anbietern. Da auch drüber nachdenken, kann es sein, dass ich das selber war oder jemand, mit dem ich irgendwie im Austausch bin. Wenn nicht, ist das auch ein Indiz. Und wenn man feststellt, dass Aktivitäten im eigenen Namen im Internet stattfinden, also wenn beispielsweise im Social Media ein Bekannter einen anspricht, dass man da was gesagt, getan hätte und man davon nichts weiß. Also insofern muss man schon recht bewusst immer wieder drüber nachdenken, was man selber eigentlich wirklich gemacht hat und diese Indizien dann halt auch wirklich ernst nehmen.
Die wichtigste Frage von allen kommt jetzt. Wie kann ich mich schützen? Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung? Wie kann ich verhindern, dass sowas passiert? Was kann ich selber wirklich tun?
Es ist ja schon mal schön, dass Sie nicht fragen, kann man sich überhaupt schützen? Denn man kann sich schützen. Vielleicht nicht zu 100%, aber man kann die Risiken erheblich reduzieren. Und das ist jetzt wirklich der allgemeine Appell, der immer gilt. Man muss wirklich bei den Passwörtern ganz arg überlegen, welche Systematik man da sich einrichtet oder ob man Passwortmanager verwendet, damit man wirklich zu starken und wirklich sehr singulären Passwörtern kommt und nicht dann halt ein Passwort für viele Accounts verwendet, weil wenn das einmal gehackt wird, dann ist es nur der eine Account und nicht gleich alle.
Könnte man vielleicht den Passwortmanager ganz kurz mal nochmal ein bisschen erklären, wie der funktioniert?
Ja, es gibt das ist sozusagen ein System, in dem man sich ein Passwort merken muss und dann dieser Manager richtet dann für alle Accounts dann einzelne eigene Passwörter ein. Also das heißt, wenn man dann sich irgendwo anmelden möchte, verwendet man dann das Passwort des Passwortmanagers und alles andere läuft automatisch. Das heißt, man muss sich dann halt nicht für jeden Account dann ein eigenes Passwort merken.
Und es sind komplizierte Buchstaben und Zahlenfolgen. Und Sonderzeichen, muss man dazu sagen. Es ist also nicht Stupsi, der Hund und dann noch das Geburtsdatum dahinter, sondern eben wirklich ganz wirre, lange Schwänze sozusagen an Daten, die man einfach nicht knacken kann.
Ja, oder zumindest nur mit sehr erheblichen Aufwand. Und insofern wird das dann halt meistens gar nicht betrieben, sondern es reicht dann schon, die einfachen Passwörter geknackt zu bekommen. Und genau wie Sie sagen, es ist eine Reihenfolge von Zahlen, Sonderzeichen, Buchstaben, Klein- und Großschreibung mit mindestens 12 Ziffern. Also das ist dann natürlich irgendwie schwierig, sich das alles zu merken für 300 Accounts, die man inzwischen hat. Also insofern ist der Passwortmanager hier sicherlich eine Unterstützung. Was natürlich auch immer moderner wird und auch immer mehr eingerichtet werden sollte, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das heißt gerade bei ganz sensiblen Accounts, Online-Banking etc., E-Mail-Adresse, ist es dann so, dass man halt quasi zweimal abgesichert ist durch zwei unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen. Dann ist es das Passwort und nochmal irgendwie ein Code, der einem über die E-Mail-Adresse geschickt wird oder über eine Handynummer geschickt wird. Also das heißt, erst wenn man diese zweimaligen Anmeldeanforderungen erfüllt hat, kann man sich erst einloggen. Und wenn dann jemand eins davon klaut, fehlt ihm aber das andere und dann kann er dann halt auch diesen Account dann nicht übernehmen. Also auch das ist hilfreich und diese Arbeit sollte man sich dann doch mal machen bei den sensibelsten Accounts. Also viele Online-Banking-Anbieter machen das schon automatisch beispielsweise. Ja. Also insofern, die Zeit lohnt sich, weil man einfach abgesicherter ist. Dann natürlich der Klassiker, dass alles, was wir vorhin auch besprochen hatten mit den E-Mail-Smishing und so weiter und so fort, dass man einfach bei diesen Links und Anhängen aufpassen sollte, einfach nicht vorschnell klicken sollte, sondern es lieber lässt und dann lieber, wenn man sich unsicher ist, dann bei dem Anbieter, der einem angeblich was geschickt hat, nochmal nachfragt. Insgesamt natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, dass wir seit Jahren darüber sprechen, aber diese Datensparsamkeit.
Datensparsamkeit im Netz, die vielen sehr schwer fallen wird. Nicht alles muss man rausblasen.
Oder wenn, dann halt zumindest mal gucken, ob auf dem Foto dann halt nicht irgendwelche persönlichen Daten dann halt, sensible Daten dann halt zu erkennen sind. Oder dass dann halt bestimmte Sachen auch geschwärzt sind. Ne? Wenn man den Personalausweis da reinhält, kann man ja trotzdem dann halt irgendwie zumindest die Ziffern dann halt schwärzen. Also, dass man sich dann halt da absichert. Und auch ganz wichtig ist natürlich, die Software-Updates regelmäßig durchzuführen, die Anbieter zur Verfügung stellen. Die dienen der Sicherheit. Also da geht es wirklich darum, dass halt, das ist das Katz-und-Maus-Spiel. Die Anbieter reagieren natürlich auf das, was dann halt möglicherweise an Schadsoftware, an Viren etc. im Umlauf sind. Darauf reagieren sie, dass halt die Systeme davor sicher sind. Dann gibt es wieder neue, dann wird wieder darauf reagiert und deswegen ist es so wichtig, dass diese Updates durchgeführt werden, damit man auf dem aktuellsten Stand zumindest ist.
Welche Rolle spielen denn soziale Netzwerke beim Selbstschutz?
Ja, wir hatten ja dieses öffentlich stellen, so alles öffentlich stellen. Wenn Sie natürlich ihre Accounts, ihre Profile öffentlich stellen, dann sehen das ja nicht nur Ihre Freunde. Ne? Da hat man so ein bisschen die Gefahr, dass halt ein Freund vielleicht gehackt worden ist und dann gar nicht Ihr Freund mehr ist. Aber wenn Sie natürlich alles öffentlich stellen, dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein, dann kann das auch jeder sehen. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich überlegt, was man alles dann halt an Bildern da einstellt und an Informationen preisgibt, weil das natürlich dann eine Fundgrube ist für alle, die dann einfach bei Google den Namen eingeben und noch weitere Informationen halt erhaschen wollen über die Person. Also das heißt, wenn man das Profil öffentlich stellt, ist es wichtiger, noch sensibler über die Datenpreisgabe nachzudenken, als wenn man privat ist. Deswegen empfehlen wir natürlich dann halt das Profil eher privat einzustellen, weil man dann etwas geschützter ist. Und wenn man dann Anfragen erhält von Menschen, die man nicht kennt, sollte man da auch ein gewisses Misstrauen natürlich an den Tag legen, weil das kann natürlich auch jemand sein, der dann versucht, Informationen dann zu erhaschen. Also insofern ist es auch nochmal eine Idee, darüber nachzudenken, seine sozialen Netzwerkprofile privat zu stellen. Da ist man auch wieder etwas sicherer.
Und gleich sprechen wir darüber, was man wirklich sofort tun sollte, wenn man vermutet, Mist, ich bin eben Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Was ist zu tun, wenn ich vermute, man hat meine Identität geklaut? Was muss man auf gar keinen Fall tun, abwarten und sagen, ja, ich habe ja nichts gemacht, da wird schon nichts kommen, wird schon nichts passieren, sondern sie sagen, sofort aktiv werden. Und wie?
Also auf jeden Fall sofort aktiv werden, das ist richtig. Und zwar kann man auf jeden Fall schon mal die Bankkonten oder die Kreditkarte sperren. Da gibt es auch eine Notfallnummer 116 116. Also das heißt, hier kann man aktiv werden. Passwörter ändern, wenn man auch sofort weiß, welches Konto gegebenenfalls oder welcher Account gehackt worden ist, dann halt da auf jeden Fall das Passwort ändern. Andere betroffene Konten sichern, indem man dann sicherheitshalber da vielleicht auch das Passwort ändert. Auch Beweise sammeln, und zwar Screenshots machen, E-Mails aufbewahren, Kopien machen etc., weil es ist wirklich wichtig, hier dann Strafanzeige bei der Polizei zu stellen, also den Weg sollte man gehen. Weil es natürlich auch dann in der Folge im Austausch mit den Banken, mit den Anbietern, bei denen man ja vielleicht vermeintlich was gekauft hat, sich natürlich leichter tut, dann eben auch mit dem Argument, das war ein Identitätsdiebstahl, sich zu helfen, als wenn man da halt nicht zur Polizei gehen würde. Also die Strafanzeige hilft natürlich auch, dann alles Weitere dann besser auf den Weg zu bringen, weil man dann hier wirklich auch deutlich macht, das war ich nicht, das war jemand anderer.
Ja, und wenn man eben ein Inkasso-Schreiben bekommt, nicht ignorieren und sagen, ich habe nichts bestellt, was muss ich jetzt nichts tun sozusagen, sondern wirklich schriftlich widersprechen und da eben zur Not auch die Strafanzeige gleich beifügen, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und hier ist es vor allen Dingen auch wichtig, die Fristen zu beachten, weil das ist ein automatisiertes Verfahren. Also wenn es dann zum Mahnbescheid schon gekommen ist, möglicherweise dann spätestens ist es wichtig, diese 14 Tage einzuhalten. Also insofern wäre es schon besser, vorher zu reagieren und den Inkassounternehmen mitzuteilen, dass es sich um einen Identitätsdiebstahl gehandelt hat, damit eben nicht das Ganze dann halt auch noch in einen gerichtlichen Prozess übergeht.
Ja, wir haben schon gesprochen, es ist schwierige Folgen für Personen, denen das widerfahren ist, sie haben Vertrauensverlust bei den Banken. Sie haben langwierige Klärungsprozesse. Man muss ja immer irgendwie beweisen, ich war es nicht. Man hat vor allen Dingen eine große psychische Belastung. Man hat eine schlechte Bonität. Also ja, wo findet man denn im Fall der Fälle dann einfach wie jetzt in unserem Gespräch Hilfe, Beratung? An wen kann man sich wenden, wenn man sagt, Mensch, ich glaube, mir ist was passiert. Was mache ich denn jetzt? Wo geht man hin?
Also natürlich erstmal zu uns, aber abgesehen davon gibt es natürlich viele Anbieter, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil das einfach so ein großes Thema ist und da möchten natürlich alle so gut wie möglich Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen. Das ist die Polizei, das sind aber auch die Banken selber, die natürlich mit ihren Konten dann immer gleich als erstes betroffen sind. Da kann man sich Informationen beim Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik einholen, aber auch die Auskunft teilen und die Schufa informieren darüber und es gibt eben dieses, wo man sich selber mal testen kann, bin ich betroffen, diesen Identity Leak Checker, dass man dann halt überhaupt mal schauen kann das sein, dass ich betroffen bin. Also es gibt zahlreiche Anlaufstellen, die informieren, die Tipps, die ich genannt habe, auch nochmal zusammenfassen und da hilfreich sind, weil die Arbeit davor ist dann doch kürzer und schneller als das, was man an Zeit aufwenden muss, wenn man dann wirklich betroffen ist.
Ja. In welchem Maße hat es zugenommen? Das merken Sie in den Verbraucherzentralen natürlich direkt vor Ort sozusagen, also im Vergleich zu noch vor 3, 4, 5 Jahren. Was denken Sie? Kann man jetzt keine konkrete Zahlen nennen, aber einfach sagen, ja, das ist schon ein gewaltiger Anteil jetzt an unserer Arbeit.
Also ich kann keine Zahlen nennen, wie Sie sagen, aber es ist spürbar sehr stark gestiegen. Und natürlich ist unsere Befürchtung, dass mit Einsatz von KI die Möglichkeiten noch perfider, man kann es nicht anders sagen, werden und die Menschen natürlich noch aufmerksamer sein müssen.
Ja, also Scham ist auf jeden Fall fehl am Platz. Hilfe holen, sich beraten lassen, öffentlich machen, das ist entscheidend.
Auf jeden Fall. Treffen kann es jeden. Man ist nicht selber schuld, man ist Opfer geworden von Kriminellen. Und das ist leider nichts, wofür man sich schämen müsste.
Ihre wichtigsten Botschaften zum Thema, wir fassen zum Schluss ja immer noch mal ein bisschen so zusammen. Sie appellieren eben, was sollte man selber tun, was kann man selber tun? Gesunder Menschenverstand führen wir dann immer an, gell?
Das Bauchgefühl, ja genau, das Bauchgefühl, das ist dann mein, also wirklich so ein bisschen wachsam bleiben, also nicht das Internet so flüchtig nehmen, wie man es nehmen kann, weil alles so schnell geht, sondern innehalten, Daten natürlich bewusst schützen, zurückhalten, wo es geht und vor allen Dingen, wenn man einen Verdacht hat, sofort reagieren.
Liebe Frau Halm, wir bedanken uns für Ihre Erklärungen und für Ihre Tipps und freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Schön, dass Sie da waren.
Danke auch. Einen schönen Tag noch.